Hallihallo, ihr Mäuse, hier ist Nika aus dem Schnitt. Diese Folge haben wir aus gegebenem Anlass nicht in gewohntem Setting aufgenommen. Dementsprechend ist der Ton ein bisschen anders. Und wir sind auch sehr aufgeregt gewesen und das merkt man vielleicht in den ersten Minuten des Podcasts. Bitte verzeiht uns das. Habt trotzdem ganz viel Spaß beim Anhören.
Doppelt gemoppelt,
der Podcast mit Leonie
und Nika.
Ligrü und hallo. Herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge.
Doppelt gemoppelt.
Und auch zur dritten Staffel.
Du hast nicht doppelt gemoppelt mitgesagt.
Habe ich echt nicht.
Du hast einfach aufgehört zu reden. Egal, dann machen wir einfach weiter.
Ich war so aufgeregt, euch schon Folgendes mitzuteilen. Guckt ja mal auf euren Handybildschirm.
Ihr seht uns, das ist ein bisschen crazy, aber wir haben die Möglichkeit bekommen, ein Videopodcast zu machen.
Genau. Und wir machen zum Start jeder Staffel ja immer ein bisschen was Besonderes.
Richtig.
Das vorletzte Mal haben wir überhaupt den Podcast gestartet. Und das letzte Mal hatten wir ein neues Cover, ein neues Konzept, alles neu. Man kann ja nicht immer was ändern, wenn es super läuft, wie es tut. dementsprechend ist das jetzt euer kleines Belohni.
Belohni, so nämlich. Na gut, aber wir haben auch ein cooles Thema heute.
Ja, das ist echt cool. Und zwar ist es Heldinnen der Geschichte.
Wir sprechen heute mal über ein paar coole Frauen.
Genau.
Willst du anfangen?
Mit dem Faktencheck?
Los geht's.
Los geht's.
Faktencheck.
Fakt Nummer 1. Frauen waren zentrale Trägerinnen von Wissen in vormodernen Gesellschaften. Also zum Beispiel in vielen indigenen und vormodernen Kulturen waren Frauen eben Hüterinnen von medizinischem Wissen, landwirtschaftlichem Wissen oder spirituellem Wissen. Sie wurden ja auch immer so ein bisschen als Hexen bezeichnet oder was auch immer. Zum Beispiel aber halt als Hebammen, Kräuterkundige, Geschichtenerzählerin oder religiöse Führerin. Fakt Nummer 2. Frauenarbeit war und ist ökonomisch unverzichtbar. Tatsache. Historische Ökonomie zeigt, dass Hauspflege und unbezahlte Reproduktionsarbeit, also zum Beispiel Kindererziehung, Altenpflege, sowas in die Richtung, wesentlich für das Funktionieren jeder Gesellschaft war und ist. Diese Arbeit wurde historisch fast ausschließlich von Frauen geleistet, ohne in klassischen Wirtschaftsbilanzen aufzutauchen. Und der dritte Fakt, Frauen als politische Akteurinnen gab es zu allen Zeiten, oft im Verborgenen. Darum soll es ja auch heute so ein bisschen gehen.
Genau.
Der Fakt ist, neuere historische Forschungen zeigen, dass Frauen auch in scheinbar patriarchalen Zeiten politisch aktiv waren, als Königinnen, Beraterinnen, Anführerinnen von Aufständen oder Netzwerkerinnen hinter den Kulissen.
Genau. Also ich glaube, die Geschichte hat so ein paar, sie ist männlich dominiert, ist es einfach so. Also ich glaube, jeder kennt Isaac Newton, Karl Benz, kommen wir später nochmal drauf, den guten Johannes Gutenberg.
Der Buchdruck,
so, das hatten wir alle in der Schule. Und aber lernt man unbedingt jetzt so Frauenbilder in der Schule? Ich weiß es nicht. Ich glaube, okay, Frauen, die man kennt, Cleopatra, safe.
Marie Curie.
Auch safe. Aber es gibt viele weitere, die einfach fast ein bisschen vergessen wurden, aber ohne die unsere Zeit jetzt gar nicht so wäre.
Genau, ich sag schon mal im Voraus, es wird heute um viele Namen gehen. Ich lege für die Namen nicht meine Hand ins Feuer, also für die richtige Aussprache. Das könnte nämlich ein bisschen kritisch werden.
Vielleicht kurz, wir haben beide jeweils 3 Frauen vorbereitet.
Ja, eigentlich ja quasi 5, weil später kommen noch
ein paar.
Ja.
Aber es geht jetzt hauptsächlich erstmal um 6 Frauen, die ein bisschen was gemacht haben.
Die eine beeindruckende Geschichte haben, wie wir finden. Und wir fangen an mit Lady Bluetooth. Oder auch Hedy Lamarr. Sie heißt ursprünglich im Ganzen Hedwig Eva Maria Kiesler und sie wurde in Wien geboren im Jahr 1914. Und sie ist die Tochter eines Bankdirektors und einer Konzertpianistin. Und sie soll aber schon mit 5 Jahren eine Spieluhr auseinandergenommen haben, um zu schauen, wie das überhaupt funktioniert. Sie wurde tatsächlich ein großer Hollywood-Star. Man muss aber sagen, ihr Mann war ein bisschen eifersüchtig und er hat ihr dann die Schauspielerei verboten und versucht, alle Kopien ihres früheren Films vom Markt verschwinden zu lassen, weil sie darin nackt zu sehen war. War wohl nicht so ganz von angetan. Davon hat sie sich dann aber getrennt, war danach noch mit 5 weiteren Männern verheiratet, also sie hatte eine gute Zeit, ist dann aber auf jeden Fall nach Hollywood ausgeflogen und hat sich da ihre Träume verwirklicht. Sie wurde da vermarktet als die schönste Frau der Welt. und soll unter anderem das Vorbild für Schneewittchen gewesen sein. Also scheint sie die Welt nicht gewählt zu haben. Und während des Zweiten Weltkriegs war quasi ihr Karrierehöhepunkt. Aber sie wollte nicht einfach nur, sagt sie selber, da sitzen und Geld verdienen, wenn die Welt in so einem Zustand ist. Das heißt, sie wollte was tun. Und sie kam dann mit einem Komponisten zusammen. Und der wollte irgendwie, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von diesem ganzen technischen Bla, auf jeden Fall wollte der 16 mechanische Klaviere synchronisieren. Und das hat aber technisch damals halt noch nicht funktioniert. Und dieses Problem sind die beiden dann eben angegangen, beziehungsweise sie. Und haben dann etwas erfunden und dann auch das Patent darauf angemeldet. Und zwar das Frequenzsprungverfahren. Und das sollte damals dann bei der US-Marine eingesetzt werden. Aber die wollten das nicht so ganz und haben dann nur hinterher zu ihr gesagt, leider ist es schwierig, ein Klavier in Torpedos zu bekommen und dementsprechend lassen wir das mal lieber. Und ihr wurde tatsächlich geraten, lieber bei ihren Leisten zu bleiben. Und ihre Popularität als Leinwandgröße weiter durchzuführen. Mhm. 10 Jahre später hat die US-Marine dann aber tatsächlich doch deren ganzes Konzept übernommen. Und in der Kuba-Krise 1962 alle US-Schiffe mit Torpedos bewaffnet, die mit dem sogenannten Frequency-Hopping ausgestattet waren. Und das macht es quasi unmöglich, dass Funkverbindungen von Feinden lokalisiert werden können. Naja, grundsätzlich kann man sagen, das Ganze, was sie da damals erfunden haben, war so ein bisschen der Grundstein und GPS, WLAN, Bluetooth, all das wäre ohne dieses Prinzip eigentlich nicht möglich gewesen. Also die hat schon ganz schön was geleistet, um ihrem Freund mit den 16 Klavieren zu helfen.
Ich sag, ich bin ganz froh, dass es sie gibt.
Ja.
Aber meine Oma sagt immer Bluetooth zu Bluetooth.
Der blaue Zahn.
Nee, nicht mal das. Gut, ich mach weiter. Wir sind jetzt in China, dementsprechend die Namen. Ich gebe mein Bestes. Und zwar wurde dort 1775 Xing Shi geboren. Und zwar ist das eine der berühmtesten Piratinnen. Das klingt jetzt erstmal wie ein Film, aber...
Ich finde Piraten ja so cool.
Ich
Und ich finde es irgendwie ein bisschen verrückt, dass es immer noch Piraten gibt. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja.
Aber ist ja egal.
Gut, anderes Thema. Weiter. Jedenfalls, genau, ist sie dann geboren und wurde dann ziemlich früh entführt von Piraten. Und zwar von der Red Flag Fleet. Und das ist so eine Flotte.
Das erinnert mich ein bisschen an Fluch der Karibik.
Ja, komplett. Es ist komplett.
Swan entführt wird.
Genau. Und alle waren so, dass es eine
Piratin wird.
Es ist eine dramatische Wendung. Sie kam auch aus bescheidenen Verhältnissen und so. Und was soll die da, ne? Mhm. Ja, sie hat einfach den Piratenkapitän geheiratet.
Macherin.
Und aus 1801. Und das war so eine, ja, also die persönliche Verbindung war da, aber es war halt auch eine strategische Allianz, ne? Also es war schon ziemlich schlau von ihr, so. Und die beiden haben dann so eine, also haben ihre Flotte halt weiter aufgebaut und sich halt entlang der chinesischen Küste so ausgebreitet. Ihr Mann ist dann aber ziemlich schnell gestorben, 1807, und dann hat sie das einfach mal alles übernommen. Alles. Und weiter aufgebaut und hatte dann am Ende eine Flotte mit 300 Schiffen.
Das ist so krass.
300 Schiffen und unter ihr waren 20.000 bis 40.000 Piraten. Also sie hatte die Macht über alle sozusagen. Und damit das auch alles funktioniert und sie die Macht in dem südchinesischen Meer mit eiserner Hand behält, so wurde es beschrieben, hatte sie so einen Verhaltenskodex, an den sich halt alle auf dem Schiff halten mussten. Und das hat sie so schlau gemacht. Also erstmal war zum Beispiel, das sind jetzt nur 3 Beispiele, der war deutlich länger, aber erstmal hat sie den Diebstahl von der gemeinsamen Beute verboten. Also jeder hatte so seinen Anteil. Dann hat sie Vergewaltigung bestraft und die strikte Einhaltung von Befehlen. Also jeder musste schon das machen, was sie gesagt hat.
Jeder muss spuren.
Richtig. Und bei Verstoß, ist man halt meistens gestorben. Also die hat schon ganz gut
durchgegriffen.
Aber ich finde es halt einfach krass, weil überleg dir mal, was für eine Spitze sie stand.
Ja.
Genau. Und sie war halt eine ziemlich krasse Strategin und hatte auch einige Taktiken, um Raubzüge zu machen.
Ich frage mich ehrlich gesagt gerade, wie man so viele Schiffe koordinieren kann.
Ich habe keine Ahnung, wie willst du so viele Menschen koordinieren?
Haben die Brieftauben?
Vor allem, ja, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall gibt es eine Taktik von ihr und das war das Netz der Täuschung.
Mhm.
Und da hat sie, also sind sie mit den Schiffen mit falscher Flagge sozusagen und gefahren und haben sich getarnt, dass das halt nicht auffällt. Und die haben so viel Beute damit gemacht, das ist crazy. Also das ganze südchinesische Meer war halt von denen, ja.
Es ist das Zeug für eine Netflix-Serie, sag
ich. Komplett, das ist perfekt, warum gibt es das noch nicht?
Vielleicht gibt es das und wir haben es einfach nicht nachgeguckt.
Das kann auch sein.
Gut, oder aber einfach, weil über Frauen wieder nicht gesprochen wird.
Fakt. Nein, auf jeden Fall 1810, also es war ja gar nicht so eine lange Zeit, wo sie das aufgebaut hat, weil ja. 1807 ist ihr Mann gestorben. 1810 hat sie sich gedacht, Zeit für einen Ruhestand. Weil die chinesischen Behörden sind so ein bisschen hartnäckig geworden. Und dann ist sie.
Verstehe ich gar nicht,
wie. Nee, aber dann ist sie auf jeden Fall in Verhandlungen mit der. Also mit einer Dynastie gegangen, also einer sehr, sehr wohlhabenden Familie. Ich glaube, ich spreche das nicht aus, es wird nichts. Und sie ist dann mit so einem Erfolg rausgekommen. Und zwar hat sie in den Verhandlungen das so geschafft zu drehen, dass keiner ihrer Piraten wegen irgendwas, also die mussten nicht in den Knast und nix.
Die hatte ein Schlausköpfchen.
Die komplett?
Ja.
Also keiner wurde von denen irgendwie bestraft.
Ja.
Und sie durfte die ganze Beute behalten. Also sie hat sich dann erstmal in Ruhestand gesetzt, hat erstmal ein Glücksspielhaus eröffnet und ist dann 1844 gestorben. Aber die hat noch ziemlich lange da dann in ihrem Ruhestand verbracht und sie ist halt, wie gesagt, schon eine der mächtigsten Piraten der Geschichte. Ist auch genau, und ist halt auch ein ziemliches Vorbild für Frauen in Führungskräften, in Führungspositionen.
Ja, checke.
Und ich habe eine Lieblingsanekdote, weil es wird wirklich viel über sie erzählt.
Ja.
Und zwar wollte ein chinesischer General sie gefangen nehmen. Und sie war so, ich drehe den Spieß um. Letztendlich hat sie ihn gefangen genommen und ihn dazu gezwungen, vor ihr niederzuknien, um ihre Macht zu demonstrieren. Und das fand ich ein bisschen geil. Also ich sag,
Slay. Also, die hat auf jeden Fall Durchsetzungsvermögen.
Komplett.
Ich sag auch, das ist eine sehr gute Folge für uns und alle Mädels da draußen. Wenn man mal wieder gefragt wird, ob man ein Vorbild hat oder sowas, also gibt es sehr viele Frauen, an denen man sich ein Beispiel.
Ich sag aber auch ganz ehrlich, hätten wir mehr Frauen wie sie? Jetzt?
Ja.
Ja.
Gut, machst du weiter? Gut, wir machen weiter mit dem tatsächlich, ich würde sagen, schwierigsten Namen dieser Folge. Und zwar heißt die gute Dame Vanyarova oder so. Oder auch Madame Vanyarova. Und zwar ist sie eine Igbo-Frau aus Oloko in Nigeria. Und sie ist zu dem Zeitpunkt tatsächlich Witwe, Marktverkäuferin und handelt mit Palmöl und Palmkernen. Am 18. November 1929 forderte dann ein Zensurbeamter, sie auf ihre Tiere und Haushaltsmitglieder zählen zu lassen. Und es ging so ein bisschen um eine Frauensteuer, die sie offensichtlich nicht haben wollte. Also was ist das für ein komischer Begriff?
Komplett dumm.
Und sie weigerte sich dann einfach und sagte dann zu diesem Mann, wurde deine verwitwete Mutter gezählt? Und daraufhin griff sie den Typen dann einfach körperlich an.
Ja, los geht's.
Und generell führte das quasi zu einem Aberaufstand von 1929 oder auch bekannt als Women's War. Und es ist so ein bisschen die Mobilisierung, ist so ein bisschen dadurch passiert, dass Frauen überall in Nigeria informiert wurden durch Palmölblätter. Da standen irgendwelche Schriften drauf, keine Ahnung. Und das führte zu landesweiten Protesten und Zehntausende Frauen versammelten sich aus verschiedenen Regionen. Und sie umzingelten die Residenz des Warrant Chiefs und sangen und tanzten vor seinem Haus und forderten seinen Rücktritt. Das finde ich auch irgendwie eine ziemlich niedliche Art von Protest. Sehr friedlich.
Das stimmt.
Sollte man sich vielleicht auch jetzt mal ein Beispiel dran nehmen, wenn man einfach nur singen und tanzen würde, wäre das bestimmt deutlich schöner. Ja.
Auf jeden Fall wurden dann mehrere Chiefs abgesetzt und Frauen wurden in lokale Gerichte aufgenommen und die Einführung der Frauensteuer wurde verzögert.
Generell, was das Ganze noch für die Zukunft für Auswirkungen hatte, war, dass es eben eine stärkere politische Rolle der Frau gab. Es inspirierte spätere Proteste und trug zur Entwicklung des afrikanischen Nationalismus bei. Und generell kann man sie so ein bisschen so als die erste Feministin Afrikas bezeichnen, so wird sie zumindest oft angesehen, die so öffentlich aufgetreten wurde und halt gegen koloniale Unterdrückung kämpfte.
Sehr schön. Ja, ich mache weiter mit Lise Meitner. Und die wurde 1878 in Wien geboren und hat ein externes Abitur gemacht, weil Frauen durften noch nicht offiziell. Hat dann auch angefangen zu studieren, Mathematik, Physik und Philosophie.
Das wäre eine Brecher-Kombi für mich.
Das wäre eine Tod-Kombi für mich.
Jedenfalls war sie dann die zweite Frau, die ihre Promotion ableben durfte. Ich glaube in Wien da irgendwo. Aber
irgendwo da.
Ja, aber hat sie gemacht, ne? Sie ist dann weiter auf jeden Fall nach Berlin, um Radiophysik, ja, um sich da weiter fortzubilden. Und Max Planck kennen wir.
Mhm.
Und die hat sich in seine Vorlesung geschmuggelt, weil Frauen tatsächlich erst 2 Jahre später offiziell an Universitäten immatrikuliert werden durften. Und sie hat es dann einfach heimlich gemacht und hat sich auch durch die Hintertüren in die Labore geschlichen, damit sie halt forschen kann. Und hat dann angefangen, mit Otto Hahn 30 Jahre im Bereich der Radiophysik zu forschen. Und die haben da schon einige Sachen gefunden.
Mhm.
Musste, aber war jetzt nie irgendwie irgendwas sehr, sehr Großes. Aber tatsächlich musste sie dann, nachdem sie echt viel gerissen hat hier, also sie ist Professorin geworden, hatte echt krasse Stellen in Deutschland, ja, musste dann aber tatsächlich wegen den Nationalsozialisten fliehen und ist dann über die Niederlande nach Schweden gekommen, wo ihre vorherige Ausbildung genau gar nichts, also wirklich, war denen egal, was sie hatte.
Oh Mann.
Sie hat auch, ihr wurde gesagt, dass sie ein Labor kriegt, es war eine Abstellkammer und sie hatte eigentlich nichts, um irgendwie weiter forschen zu können und hat sie halt angefangen, weiter mit dem guten Otto Hahn im Briefkontakt zu bleiben. Und eines Tages kam dann ein Brief und in dem stand, oder beziehungsweise erstmal, es wurde etwas entdeckt, was sich Otto Hahn nicht erklären konnte. Und dann stand da drin, es ist nämlich etwas bei der Radio, Radiums, ist, oh Gott, ich kann es nicht lesen, was steht da? Radium?
Radiumisotopen.
Das, Gottes Willen. Was so merkwürdig ist, dass wir es vorerst nur dir erzählen. Und vielleicht kannst du irgendeine fantastische Erklärung vorschlagen. Ja, genau das hat sie gemacht. Und zusammen mit ihrem Neffen erklärte und erläuterte sie als erstes das Prinzip der Kernspaltung. Und hat das dann...
Aber die hatte da Hilfe von einem Mann, wenn das ihr Neffe dabei war, ne?
Auf jeden Fall, weil dieser gute Otto Hahn konnte es sich ja nicht erklären. Und sie hat es ihm dann halt in einem Brief erklärt und zurückgeschickt. Rate, wer den Nobelpreis bekommen hat?
Jemand wie nicht.
Nein. Nur der gute Otto hat am Ende den Nobelpreis gekriegt, bei etwas, was er sich ja selbst nicht erklären konnte. Und in ihrem ganzen Leben wurde sie insgesamt 48 Mal nominiert und hat nicht einmal den Nobelpreis bekommen.
Alter, ich wäre so frustriert. Ich hätte wirklich schon abgebrochen. Also das Durchhaltevermögen hätte ich nicht.
Nee, ich auch nicht. Vor allem war sie damals, also als sie diese Kernspaltung entdeckt hat, war sie schon 60.
Und danach wurde sie noch 48 Mal nominiert.
Das und hat nichts krass bekommen. Und was ich auch krass finde, sie hat einmal einen Preis bekommen, der Otto-Hahn-Preis. Also es wurde ein Preis nach dem Typen benannt, der quasi ihren Nobelpreis bekommen hat.
Mein Gott.
Den sie dann bekommen. Das finde ich ein bisschen schlimm.
Ich wäre so sauer. Ich wäre sauer auf den Typen, wahrscheinlich auch auf alle anderen. Mann.
Fuck.
Wieso sagt er auch nichts?
Ist so. Aber es ist, ich habe auch tatsächlich gelesen, nach Mottos ist wohl eine der umstrittensten Entscheidungen in der Nobelpreisgeschichte.
Ja, besser ist.
Aber die hatten ja lange genug offensichtlich Zeit, das irgendwie zu korrigieren und haben es nicht getan. Naja gut, sie ist dann letztendlich 1968 in Cambridge gestorben.
Es ist trotzdem.
Ohne Nobelpreis.
Aber dafür mit dem Otto Hahn-Preis.
Ja,
das ist
super.
Eine schöne Sache.
Ja, wir machen weiter mit Fanny Hensel, beziehungsweise ist sie eine geborene Mendelssohn. Sie wurde 1805 geboren und ist die Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy oder so ähnlich. Und sie stammt aus einer eher wohlhabenden Familie, war sehr begabt und zwar im Musikbereich. Sie komponierte über 460 Werke, darunter Lieder, Klavierstücke, Kammermusik, all sowas. Ich kann dir nicht mal genau sagen, wo darunter der Unterschied ist. Aber sie veranstaltete auch in ihrem Haus, beziehungsweise in diesem Familienhaus, die berühmten Sonntagsmusiken und das sind halt quasi private Konzerte. Privat ist der springende Punkt. Denn sie durfte nicht veröffentlichen, sowohl familiär nicht, als auch gesellschaftlich gesehen nicht. Es war halt einfach nicht so üblich und der Vater und der Bruder haben das da so ein bisschen zurückgehalten. Allerdings wurden dann ihre Stücke unter dem Namen ihres Bruders veröffentlicht, der wohl auch ein bisschen was mit Musik am Hut hatte, aber halt lange nicht so begabt war wie sie. Und tatsächlich erschienen dann erst ab 1846 Werke unter ihrem eigenen Namen. Also da war sie dann schon 41 oder was auch immer, wenn ich das jetzt richtig ausgerechnet habe. Und ein Jahr später starb sie dann leider schon, und zwar kurz nach ihrer ersten öffentlichen Publikation. Also es ist echt frustrierend für sie gewesen.
Gott, die Arme. Gut, wir machen weiter mit Nellie Bly. Und zwar geht es ein bisschen in unsere Richtung. Sie ist Journalistin. Und zwar ist sie 1864 in Pennsylvania geboren und hatte da noch einen anderen Namen, und zwar Elizabeth Jane Conran. Aber Nellie Bly ist so ihr Pseudonym.
Ihr Undercover-Name.
Ihr Undercover-Name. Und sie hat einen Leserbrief, oder nein, sie hat einen Artikel gelesen und dann einen Leserbrief geschrieben, weil sie den Artikel ein bisschen doof fand, und wurde dann tatsächlich von dem Pittsburgh Dispatch angestellt, direkt, weil sie das gelesen haben, gesagt haben, Fräulein,
super Leserbrief.
Super Leserbrief, kritisch, dich wollen wir, schreib doch mal mehr. Und dann hat sie mehr geschrieben und sie ist sehr kritisch. Ja, und dann wurde sie erstmal in den Schranken gewiesen, nach dem Motto, sie soll doch bitte was schreiben, was für Frauen angemessen ist, Mode oder Garten.
Garten,
Mann, dachte ich mir auch. Naja gut, sie hat dann gesagt, so nicht, ist dann nach Mexiko ausgewandert, hat da weiter Reportagen geschrieben, bis sie das Land verlassen musste, weil sie halt zu kritisch war. Und dann ist sie in New York bei der New York World gelandet. Das war damals die größte Zeitung da. Und ihr Motto im Leben, finde ich super, war Dinge tun, die noch keine Frau getan hat. Und sie hat so ein Fable für investigative Recherche und hat sich dann, damit ist sie auch ziemlich durchgestartet, selbst einweisen lassen für 10 Tage in die Frauenpsychiatrie Blackwell's Island, und ja, hat da so ein paar sehr katastrophale Missstände aufgestellt.
Aufgedeckt?
Aufgestellt. Weiß ich selber. Jedenfalls ist es durch diesen Artikel dann tatsächlich zu einem Gerichtsprozess gekommen und die Psychiatrie wurde geschlossen, weil es so katastrophale Bedingungen waren, und man denkt sich so, sie war da halt 10 Tage freiwillig.
Ja, Wahnsinn.
Alles für die Recherche. Und ihr nächstes großes Ding war, dass sie sich in den Kopf gesetzt hat, in weniger als 80 Tagen um die Welt zu reisen.
Und also hat sie irgendwie nicht genug?
Nee, weil sie möchte ja Dinge tun, die noch keine Frau gemacht hat.
Ja, ich weiß, aber sie macht ja viele Dinge, die noch keine Frau getan hat.
Das ist komplett richtig. Aber sie musste sich dann viel anhören, so, das schafft nur ein Mann. Und sowas. Und dann meinte auch irgendwie
ein Vorgesetzter. Zu welcher Zeit war das nochmal? 1800 irgendwas?
Ja, also 1864 ist sie geboren.
Ah ja, okay. Ja.
Auf jeden Fall meinte dann ein Vorgesetzter von ihr, eine Frau braucht einen Beschützer und hat zu viel Gepäck. Also sie müsste doch bitte wen mitnehmen.
Oh Mann, das ist doch so doof.
Und dann hat Nellie gesagt, bringen Sie nur einen Mann an den Start. Am selben Tag noch gehe ich zu einer anderen Zeitung und ich werde ihn schlagen. Sie ist dann tatsächlich alleine mit einer kleinen Reisetasche und einem Reisekostüm, was dann später halt so ein in die Mode gekommen ist. Trendsetterin ist, ja. In insgesamt 72 Tagen um die Welt gereist. Und hat, also ihr Vorgesetzter, der gesagt hat, das schafft sie nicht und sie braucht ja jemanden, der mitkommt, hat dann noch so eine kleine Wette draus gemacht, mit Wetten abschließen, wie lange sie wirklich braucht. Dann gab es tatsächlich auch noch eine Konkurrentin, die auch, also es war mäßig dann ein Wettrennen um die Welt quasi. Ja. Aber wie gesagt, sie ist
vielleicht sollten wir das einfach als dieses Projekt machen.
So, nein, aber sie ist nach 72 Tagen angekommen und ihre Konkurrentin ist erst nach 4 Tagen, also 4 Tage länger, hat sie insgesamt gebraucht.
Okay. Und trotzdem starke Leistung.
Ja, komplett.
Ja.
Also Vorbild war halt dieses Buch in 80 Tagen um die Welt.
Ja.
Sie haben es unter 80 geschafft. Nach ihrer Reise hat sie dann auch noch gesagt, I said I could and I would and I did. Das finde ich auch ein bisschen süß.
Ja.
Und zu ihrer Zeit ist sie dann zu so einem Idol für arbeitende Frauen geworden, weil sie halt einfach gemacht hat. Und es war ihr dann auch so ein bisschen egal. Und sie ist auch ein Pionier, was investigativen Journalismus angeht. Dann finde ich fast ein bisschen so, mit 31 dachte sie sich dann, ja, ich heirate jetzt einfach einen 63-Jährigen. 73, Entschuldigung. Also 73. Und ist dann ja erstmal in die Stahlindustrie gegangen, weil ihr Mann halt Stahlmillionär war. Und dementsprechend hat sie dann nach seinem Tod, weil er halt auch nicht mehr ganz so lange gemacht hat, hat sie dann das Unternehmen genommen, übernommen, wurde dann aber von einem Vertrauten betrogen, ist bankrott gegangen, Digga, reden, was ist das? Ist dann wieder zurück zum Journalismus und dachte sich dann, warum nicht einfach direkt im Ersten Weltkrieg von der Ostfront berichten?
Ey, was ist das für eine starke Frau, Wahnsinn.
Richtig, und ja. 1922 ist sie dann gestorben, aber ich sag, die hat ihr Motto durchgezogen bis zum Ende.
Die hat gefühlt, ihr Motto, eine Story hätte dafür gereicht,
ja,
aber sie hat alle gemacht, das ist echt...
Und das Ding ist, es gibt halt noch viel, viel mehr, was sie dann noch auf ihrer Weltreise gemacht hat.
Ja.
Ja, also die war ein bisschen crazy, ich sag, das ist mein Vorbild.
Ja, checke.
Checke.
Noch jemanden, über den man was drehen könnte.
So.
Und wir bleiben bei starken Frauen, aber welche, die sich vielleicht eher, ähnlich wie die Geschichte, die ich gerade schon erzählt habe, in dem Fall eher hinter ihren Männern verbergen und die vielleicht eigentlich die Arbeit geleistet haben. Und da stellen wir euch auch nochmal 4 Stück vor.
Richtig. Ich fange an mit Emily Schindler. Wir alle kennen Oskar Schindler und oder Schindlers Liste. Und da geht es ja um die Rettung von 1200 jüdischen Fabrikantinnen. Und sie hat im Grunde genommen eigentlich die ganze Zeit zusammen mit ihrem Mann agiert. Also immer schon. Es wurde aber ausschließlich von Oskar Schindler halt berichtet. Aber sie hat vor allem die Pflege und Versorgung der Menschen übernommen. Aber wie gesagt, wurde nirgends genannt. Und als ihr Mann dann irgendwie mal abwesend war, hat sie mal eben ganz kurz alleine 100 Jüdinnen, also Jüdinnen und Juden, gerettet, die sonst noch am selben Tag oder so ins nächstgelegene Konzentrationslager hätten transportiert werden sollen. Und dazu baute sie auch einfach nochmal kurz ein Lazarett auf und versorgt die Menschen da drin komplett alleine.
Wahnsinn. Ich weiß nicht, hast du den Film schon mal geguckt?
Nee, tatsächlich nicht.
Ich habe den, glaube ich, auch nur halb geguckt, irgendwann mal in der Schule. Aber ich meine letztens irgendwann oder irgendwo mal gesehen zu haben, dass sie tatsächlich in dem Film auch nur kurz auftaucht, obwohl sie ja auch eigentlich so eine tragende Rolle...
Ja, sie ist halt die ganze Zeit an seiner Seite, ne? Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er komplett alleine agiert hat. Aber gut, muss man nicht erwähnen.
Nee.
Ist ja auch nur eine Frau.
Kann man hinten runterfahren
so
lassen, ne?
So, nämlich.
Wir machen weiter mit einem Namen, den ich nicht aussprechen kann. Und zwar heißt die gute Frau Alma Reville oder so. Und sie ist die Frau hinter Hitchcock, also Alfred Hitchcock. Kennen wir, würde ich sagen. Sie selbst ist tatsächlich auch Drehbuchautorin, Cutterin und Filmstrategin.
Mhm.
Und sie bearbeitet ganze Drehbücher, rettet Szenen, schreibt Dialoge um, die Alfred da vorher geschrieben hat und plant irgendwie ganz neue Schritte. War aber selten im Abspann überhaupt genannt. Also sie hatte gefühlt den Arsch gerettet. Das sagt er auch tatsächlich selber. Ja. Es gibt ein Zitat von ihm und das lautet: Alma hat mich vor mehr Fehlern bewahrt, als ich zählen kann. Aber tatsächlich kennt halt die Welt nur ihn und offensichtlich der Abspann ja auch. Also vielleicht hatte er doch vielleicht doch mal.
Vielleicht denkt er so, der Nachname reicht.
Ja, aber die haben ja nicht mal den gleichen Nachnamen.
Ach, du hast ja vollkommen recht.
Stimmt.
Also,
ja, Bullshit.
Komplett Bullshit. Gut, weiter geht's. Zelda Fitzgerald. Fitzgerald kennen wir alle von F. Scott Fitzgerald, der unter anderem den großen Gatsby oder Die Schönen und die Verdammten geschrieben hat.
Habe ich beides nicht gelesen.
Du? Ich schon, ich habe Gatsby gelesen.
Steht tatsächlich auf meiner Liste.
Kann man lesen, ist ein gutes Buch.
Okay.
Bisschen verwirrend, aber gutes Buch.
Okay.
Kriegt ausleihen.
Oh ja.
Ja, gut. Jedenfalls, ja, wie soll man sagen, er hat leider nicht alles selbst geschrieben. Und zwar ist seiner Frau irgendwann aufgefallen, dass so ein paar... ja, Sachen irgendwie ihren Tagebucheinträgen sehr ähnlich sind oder den Briefen, die sie ihm geschrieben hat. Und auch auf mysteriöse Weise ist ihr Tagebuch nach der Hochzeit verschwunden. Da musste sie sich ja ein neues anschaffen.
Da frage ich mich ehrlich gesagt, wie waren seine Absichten?
Ich weiß es nicht, aber sie wurde tatsächlich nie gefragt, ob es für sie in Ordnung ist, wenn er die Passagen nutzt. Er hat wohl auch die Briefe ein bisschen umgeschrieben, aber sie meinte so... hört sich ein bisschen nach mir an irgendwie. Kommt mir ein bisschen bekannt vor.
Also wenn ich das wüsste, dann würde ich mich ja sofort trennen.
Ja, weil allein, dass er ihr Tagebuch nimmt.
Ja, das ist so frech.
Also. Ja, also wie gesagt, bei ihm ist es definitiv nicht alles aus seiner Hand. Er hat einfach mal ein bisschen Inspiration von seiner Frau geholt.
Ey. Also ist ja okay. Aber
ja, aber dann frag halt.
Ja. Oh Mann. Wir machen weiter mit einer Persönlichkeit mit dem Nachnamen Benz. Und zwar die gute Bertha Benz, die
auch die echte Wegbereiterin des Automobils genannt werden sollte vielleicht. Mhm. Sie ist die Ehefrau von Karl Benz, lässt sich ja irgendwie ableiten. Und tatsächlich unternahm sie 1888 ganz alleine, beziehungsweise mit ihren Söhnen, die erste Fernfahrt mit dem Automobil. Und unterwegs reparierte sie die Maschine ganz alleine und bewies damit quasi der Welt, dass das Auto auch funktionieren kann. Und es ist tatsächlich so, dass ohne ihre Aktion hätte halt quasi niemand an das Auto geglaubt. Und das, es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, dass selbst eine Frau damit fahren kann und das auf dem Weg reparieren kann. So toll ist die Sache. Vielleicht sollte das auch so ein bisschen das darstellen, aber trotzdem finde ich es eine sehr starke Leistung von ihr, dass sie da sich alleine auf eine kleine Fahrt begeben hat. Ich weiß zwar nicht, wie alt ihre Söhne zu dem Zeitpunkt waren, aber im Zweifel konnten wir dazu nicht viel beitragen. Außer natürlich, dass sie sich um die auch noch kümmern musste, ist ja sehr klar.
Ja, das waren die Frauen.
Also ich muss schon sagen, die Investigativjournalistin, wie heißt sie? Nellie Bly. Ich glaube, die finde ich am krassesten. Oder auch die Piratin.
Ja, ich finde irgendwie alle ziemlich cool, weil sie halt alle irgendwas gemacht haben. Also es gibt noch so viele mehr. Also
ja, ja.
Es ist, was wir alles recherchiert haben, ist krass.
Und es war echt schwer, sich daraus welche auszusuchen, muss ich auch sagen.
Aber ich finde unsere Auswahl eigentlich ganz cool. Es ist nämlich ein bisschen Abwechslung drin.
Ja, und aus sämtlichen Bereichen des Lebens.
Und ich sage auch, wir haben Frauen gefunden, wo jeder die Namen kennt. Also bei dem, wo die Männer im Vordergrund stehen, die anderen kennt man obviously nicht. Aber ja, doch, also
vielleicht nehmt ihr euch alle ein Beispiel dran. Und
sucht euch eine aus, nehmt euch ein Beispiel, wenn ihr ein Vorbild braucht.
Genau, und wie gesagt, sonst gibt es im Internet auch noch sehr viele mehr. Könnt ihr auch noch auf Vorbildsuche begeben, würde ich sagen.
So.
Und dann kommen wir zu den Schwenks dieser 40. Folge.
Und jetzt kommen Schwenks.
Und zwar waren wir in Hannover.
Wir waren unterwegs.
Wir waren unterwegs. Gemeinsam in den Semesterferien. Und Leonie und ich hatten Hunger. Und ich sag mal so, wir haben mindestens schon 45 Minuten vorher angefangen rumzunerven, dass wir Hunger haben.
Wir haben eigentlich angefangen rumzunerven, bevor wir angekommen sind.
Ja.
Also, wir hatten sehr lange Hunger.
Wir wollten eigentlich schon zu Hause was essen, haben es dann irgendwie verpeilt. Aber dachten wir uns so, eigentlich könnten wir noch einen Döner essen oder sowas in die Richtung. Aber dann wurde an uns die Idee herangetragen, dass es hier eine sehr gute Pizza geben soll. Ich sag mal so, die Pizzeria hat allgemein sehr überzeugt. Und zwar sind wir da alle zusammen reingegangen, so wir beide waren da halt noch nie. Wir waren dann insgesamt zu viert. Und dann meint Leonie schon so zu mir, aber du musst bestellen. Ich möchte nicht mit dir reden. Und ich weiß nicht, die Stimmung war allgemein so ein bisschen verpeilt.
Ja, komplett.
Aber es ist ja nicht schlimm. Irgendwie hat sie dann noch ihr Portemonnaie gesucht und keine Ahnung. Und ich hatte halt, die Pizza hat genau einen Zehner gekostet. Genau. Ich hatte genau einen Zehner in der Hand. Und ich habe ihr dann so halt den Zehner in die Hand gedrückt.
Mhm.
Und sie war so, ja, alles klar, warte. Und ich war so, ich dachte mir schon, worauf soll ich warten? Aber habe dann halt da noch gestanden. Und hat sie mir halt 40 Euro zurück in die Hand gedrückt.
Weil sie dachte, dass du ihren 50 Euro gegeben hast
und die hatten 10. Und ich stand da halt noch kurz, weil ich habe mich gefragt, soll ich das jetzt auflösen? Oder merkt sie es vielleicht noch selbst, weil sie hat das Geld ja dann auch einsortiert. Und dann stand, ich hatte die 40 Euro auch noch in der Hand. Und dann meinte sie so, ja, dann nehmt einfach Platz, ich bringe euch das gleich. Weil wir es halt auch für Takeaway nehmen wollten. Und dann sind wir, ich bin so zur Gruppe zurückgegangen und meinte so, ich habe gerade 40 Euro zurückbekommen, wir müssen jetzt ganz schnell kurz draußen warten. Und dann haben wir draußen gewartet und dann hat sie auch die Pizza gebracht, ohne noch irgendwas zu sagen. Ich wäre ihr total bereit gegeben, gewesen, das Geld einfach wiederzugeben. Aber
Sache, du sagst auch nicht. Aber du hast dann noch Guinness eine Runde für uns alle ausgegeben.
Genau, wir waren dann noch im Irish Pub und dann
ich sag, das war super.
Also ich habe wirklich auch irgendwie ein bisschen schlechtes Gewissen.
Ja.
Aber wir sind auch arme Studenten.
Sagt die Silvia, dann geht's in eine Bar.
Ja, mit dem Geld, was wir gerade gewonnen haben quasi.
Hart erarbeitet.
Ja.
Guck mal, hätte ich gefragt, also im Essen bestellt, hätten wir es locker nicht gekriegt.
Ja, es war ein Schicksalsgedöns, was auch immer. Was sagst du? Hätte ich ihr das Geld wieder geben sollen, aber?
Ja, schon eigentlich.
Aber ich, also wie gesagt, das kam unserem Getränk danach zugute, würde ich sagen.
Ja, schon.
Und war gut. Ich gehe auch gerne nochmal hin und gebe dann extra Trinkgeld.
Hier, 40 Euro.
Vom letzten Mal. Also eigentlich habe ich ja dann auch nur 30 Euro plus gemacht. Ne?
Ja, aber ja. Du hast, ja.
Ja, okay. Ja, ja. Gut. Wollen wir einfach zum Thema für die nächste Folge kommen und meine kleine Frechheit, die ich gerade öffentlich erzählt habe, auch umgehen.
Ja. Wir befinden uns ja in einer neuen Staffel.
Richtig.
Und deswegen dachten wir uns, wir führen mal was Neues ein.
Und zwar die WWW-Reihe Was wäre wenn? Wir erklären euch das nächste Woche, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer.
Korrekt.
Und dieses Mal, beziehungsweise in der nächsten Folge, geht es darum,
was wäre, wenn niemand mehr arbeiten muss?
Genau, schauen wir mal, was wir da so rausfinden. Und du erzählst uns jetzt noch, was es für einen Spruch gibt.
Richtig, und zwar entlasse ich euch mit dem Spruch in die Woche. Leben ist, wenn du den Plan über Bord wirfst und trotzdem ankommst. Und damit,
tschüssi, bis nächste Woche.
Die Quellen gibt's übrigens in der Folgenbeschreibung.